Hallo, herzlich willkommen, liebe Nerd-Podcast-Hörer, zu einer Folge, bei der wir über ein Thema sprechen, das wir selten behandeln, nämlich Magic the Gathering. Vielleicht Trading Cards allgemein, aber es ist schon sehr Magic-fokussiert. Etwas ungewöhnlich, wie gesagt, der Hintergrund ist, wir haben ein Format hier bei uns, bei Nerd-Podcast, das kennen die Premium-Feed-Hörer von euch, das heißt, so ein Mist, wo wir über Dinge im Gaming-Bereich sprechen, die uns etwas stören. Das heißt, heute wird ein bisschen gemeckert, was bei mir nicht so häufig vorkommt, gefühlt. Aber Thema ist anscheinend so spannend und so besonders, dass wir es in den kostenlosen Feed packen. Und das wir in dem Fall ist der Matthias, bin ich, und der Tim.
Hallöchen, grüß dich.
Genau, und jetzt fragt ihr euch bestimmt auch genau wie ich, was sind unsere Referenzen, ja, wir sind beide große Magic-Fans. Tim hat mir vorher geklickert, er spielt seit er 17 ist, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Darum bin ich gespannt, ganz kurz mal zu erfahren, was denn deine Historie mit Magic the Gathering ist.
Also Magic the Gathering habe ich damals entdeckt, da während des Abiturs, da hatten wir immer zwischendurch Pausen und auch mal Freistunden und sowas, wie das so ist. Und dann hatten wir immer so große Holztische an der Seite und da hatte ich halt so Freunde kennengelernt in der Zeit und dann habe ich irgendwann gesehen, dass die immer so Ordner hatten und sich da hingesetzt haben. Und dann habe ich halt geschaut, okay, Pokémon war es nicht, Pokémon-Karten waren zu dem Zeitpunkt auch schon längst wieder weg. Und dann habe ich gedacht, Yu-Gi-Oh, nee, und dann habe ich gesehen, das ist was ganz anderes. Und ich hatte immer mal gehört von Magic the Gathering und dann bin ich da halt mehr oder weniger reingekommen. Und da das halt dann mit meine besten Freunde wurden, habe ich auch mit Magic angefangen. Das war zu Zeiten von, also das erste Hauptset, was ich so richtig aktiv gekauft und miterlebt habe, war damals Invasion. Und das ist ja schon eine ganze Weile her. So meine, eingestiegen bin ich quasi, damals kennengelernt habe ich Magic the Gathering. Ich hatte damals ein Portal-Set geschenkt bekommen. Portal ist so eine, es gehört nicht wirklich zu den Hauptsets, das ist so eine Kennenlern-Edition, die extra simpel gehalten ist, damit man das Kartenspiel kennenlernen kann. Und dann bin ich mit, ja, das müsste, warte mal, Mekkadische Masken, Prophecy, Nemesis. Das müsste die Zeit gewesen sein und damit Invasion bin ich komplett reingegangen. So, das wird euch jetzt erstmal noch nichts sagen, aber das sind halt alte Blöcke, die zu der Zeit damals rausgekommen sind. Und dann haben wir sehr viel gespielt. Dann habe ich noch den Wechsel mitbekommen. Es gab irgendwann einen Farbwechsel mit Kamigawa und mit Mirrodin, wo dann ein neues Layout dargelegt wurde. Das hat mir schon nicht gefallen. Da reden wir bestimmt noch drüber. Und ja, dann habe ich irgendwann, als ich halt weggezogen bin zum Studium 2005, da bin ich dann weggezogen und da hat man das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Es gab dann zwar so einen Laden, wo theoretisch Leute waren, aber die haben mir nicht so gefallen. Die waren so ein bisschen, da war so ein elitäres Feeling, weißt du, so die Leute, die dann ihre krassen Decks hatten, es war alles viel zu ernst und ich habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt in der Truppe. Die waren so, kennst du das, wenn so, es gibt Nerdgruppen, die sind alles cool, alles nett und sowas und es gibt irgendwie Nerdgruppen, die sind so elitär ausschließend, also die schließen andere aus.
Gatekeeper.
Ja, Gatekeeper und fühlen sich dann selber da gerade jetzt irgendwie so voll toll in ihrer Nerdgruppe und sehen dabei gar nicht, dass sie halt keine anderen coolen Leute mehr von außen in die Gruppe lassen, weil sie so toxisch sind. Und das war da leider der Fall. Und dann habe ich, ja, dann hatte ich niemanden mehr zum Spielen. Und dann habe ich eigentlich meine ganze Zeit da das Magic sehr aus den Augen verloren. Ich habe noch viele Sets noch so ein bisschen mitgemacht, habe für mich noch so ein bisschen Decks gebaut. Ich habe ehrlicherweise nie wirklich Spaß daran gefunden, Magic online zu spielen. Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich wollte die Karten in der Hand haben. Und dann habe ich, ja, Magic-Karten weiter gehabt, habe mir sie ab und zu mal rausgeholt, aber über die ganzen Jahre dann halt so ein bisschen den Fokus drauf verloren, weil es dann auch immer mehr wurde. Irgendwann kamen ja so viele neue Sets, dass ich komplett den Überblick verloren habe. Und dann jetzt vor kurzem, also nee, vor einiger Zeit schon, kam dann Commander, beziehungsweise wir haben dann Elder Dragon Highlander damals gespielt. Das war ja ein neues Format und da hatte ich dann wieder Spaß dran. Und das war für mich so ein frischer Wind. Da hatte ich super Spaß am Deck bauen, habe nicht so viele Leute zum Spielen gefunden, aber hatte sehr viel Spaß, Magic für mich einmal komplett neu nochmal zu erleben. Und als ich dann hier wieder hergezogen bin, habe ich jetzt wieder Kontakt zu meinen alten Freunden. Wir schaffen es nicht so oft, wie wir wollten, weil ich natürlich gerade am Wochenende sehr eingenommen bin. Und die haben halt immer einen festen Termin am Montag und ich kann halt nicht jeden Montag garantieren, weil Kokoschichten variieren, weil ich manchmal vielleicht streamen muss am Montag, weil ich die anderen Tage schon frei hatte. Deshalb, ich versuche mich halt so oft es geht mit denen zu treffen und mit denen spielen wir jetzt gerade vor allem Modern. So, jetzt sind viele Begriffe gefallen.
Gefallen, ich meine, wir können auch kurz ja mal Leute abholen, wenn sie gar keine Ahnung haben. Ich gehe stark davon aus, dass Leute, die auf diesen Podcast klicken, im Thema schon drin sind, einigermaßen. Das wäre jetzt meine Vermutung jedenfalls. Ich bin auch großer Trading Card Fan. Ich habe mein erstes wirkliches Trading Card Spiel war, als Yu-Gi-Oh! Neu erschienen ist in Deutschland. Dann sind wir da im Freundeskreis wirklich eingestiegen, waren ein paar der wenigen, die halt das Spiel gespielt haben, wie es halt gespielt werden sollte nach den Regeln, nicht nach Dingen, die der Anime versucht einem beizubringen. Und Magic war immer so ein Ding, das mich aber interessiert hat. Also ich hatte auch Leute um mich herum, die Magic gespielt haben. Wirklich eingestiegen bin ich dann mit dem Erscheinen von, ich glaube, das neueste Set war Conflux zu der Zeit. Das war so ein Multicolor-Set. Das war, ich würde mal raten, so 2007, 2008 wäre jetzt meine Schätzung. Und ich bin jemand, der ist sehr, ich bin sehr competitive ausgerichtet bei Trading Card Games. Ich habe Yu-Gi-Oh! Turniermäßig gespielt, danach das World of Warcraft Trading Card Game. Und bei Magic war es auch so. Ich bin sofort halt auf einem Niveau eingestiegen, wo ich dann, also ich habe damals Standard gespielt, das Hauptrotationsformat von Magic, bei dem die Sets, die gespielt werden, rein und raus rotieren. Und habe dann Turniere gespielt, auch versucht, mich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und ich habe sehr viel Spaß daran, Magic oder Trading Card Games als Strategiespiel zu spielen. Ich mag es auch, wenn meine Gegner, also ich mag es nicht zu Pubstompen. Ich möchte schon diesen Austausch mit dem Gegner haben, weil es so ein bisschen dieses Gespräch auf einer Ebene von Strategie, so dieser Tanz im Endeffekt, das ist was mir immer bei Spielen sehr gefällt. Und dann war es irgendwann relativ ruhig bei mir, bei Magic, und ich bin wieder zurückgekommen, als dann Innistrad erschienen ist. Das war so dieses Gothic-Horror-Set. Das hat mich vom Thema sehr
zwei
abgeholt.
Jahre später, ja. Also Conflux war 2009, Innistrad 11.
Perfekt, okay, dann haben wir den Timeframe. Und ich weiß auch ganz genau, ich hatte eben 2011 eine damalige Freundin, die eben auch mal in Trading Cards reinschnuppern wollte. Und dann war eben, okay, dann machen wir jetzt mal Magic. Und ich bin dann auch wieder sofort in die Turnierwelt eingestiegen, habe dann Standard gespielt viel. Und dann habe ich irgendwann wieder aufgehört für ein paar Jahre. Und dann kam ich zurück und habe Modern gespielt. Der Grund dafür war, es kam dann die ersten Commander-Precons raus. Ne? Dieses große Format, Multiplayer-Format, 100 Karten etc. Das ist mittlerweile das populärste Magic-Format aller Zeiten ist. Da kommen wir nachher auch dann zu, weil das wird im Grunde das Kernproblem dieses Themas heute kommt aus Commander, würde ich sagen. Und hab dann eine Spielgruppe gehabt und wir haben angefangen, auch Modern zu spielen. So wie du jetzt Modern spielst, habe ich damals Modern gespielt. Und da hatte ich auch meine erfolgreichsten Magic-Zeiten, würde ich sagen, turniermäßig. Einmal war ich kurz davor, mich für ein Grand Prix zu qualifizieren. Da habe ich nur um einen Platz im Turnier verpasst, leider. Hab sehr viel Spaß gehabt. Und mittlerweile bin ich so, ich liebe immer noch Sachen wie Draft und Sealed, also die limitierten Formate, bei denen einfach mal Booster kauft und spielt. Aber meine Hauptausrichtung aktuell ist Commander. Da habe ich eine fixe Runde, mit der spiele ich donnerstags. Wir haben abseits von dem im Freundeskreis eine Gruppe, mit der wir Commander spielen. Und wir spielen auch Pauper. Das ist ein Format mit ausschließlich Common-Karten. Und das ist eben und Pauper ist mein Ausgleich zu Commander, was ja eigentlich so ein bisschen ein eher, also Casual-Format ist im Sinn von, das wird halt nicht Casual, nicht im Sinn von, finde ich, von man spielt hier schlechte oder schwache Karten, sondern es ist eben ungezwungen. Es ist kein wettbewerbliches Format.
Ja, vor allem günstiger. Ich habe mir tatsächlich ein Pauper Sliver-Deck gebaut.
Mhm. Ja, Pauper ist mega geil. Pauper gefällt mir richtig gut. Also
liebe Remazuris, ey.
Vor allem für die, und Commander möchte ich kurz drüber sprechen, weil das vielleicht auch später noch ein Thema wird. Ein Format, das eben momentan das Format ist, das auch neuen Spielern ans Herz gelegt wird. Die meisten Produkte, die Wizards of the Coast, die Firma hinter Magic, rausbringt, sind nicht dafür ausgelegt, in ein normales Turnier-Kartenformat Standard oder so einzusteigen. Früher gab es ja auch immer Starter-Decks und auch irgendwann Event-Decks hießen die waren dann wirklich brauchbar. Mittlerweile kriegt man halt dann Commander-Decks und das ist auch okay. Ich meine, es muss ein populärstes Format geben. Commander ist für viele darum interessanter, weil es eben ungezwungener ist. Es ist so ein Turnier ist scary für viele logischerweise, auch wenn natürlich so eine Friday Night Magic ist halt eine nette Runde, mein Gott, dann geht man halt mal hin, aber klar, nicht jeder mag das und in einem Multiplayer-Format, wenn vier Leute an einem Tisch sitzen und gegeneinander spielen, gibt es auch mal die Möglichkeit, dass man sich eben gegen einen stärkeren Spieler verbünden kann und eine andere Dynamik hat. Was sind so deine Erfahrungen mit Commander?
Ich muss dazu sagen, ich habe Commander nie groß competitive gespielt, sondern ich habe Commander halt nur für mich als Fun-Format benutzt.
Gut, das gibt es die wenigsten, die es competitive spielen, ja, würde ich mal sagen.
Ich liebe Commander komplett. Also pass auf, lass doch die Leute einfach ganz kurz abholen, damit wir, was der Unterschied ist zwischen normal. Klar. Ich mach mal einfach mal so, falls doch Leute dabei sind, die vielleicht lange nicht mehr dabei waren oder gut so gar nicht wissen, wie Magic gespielt wird. Also, wir haben ein bisschen von Formaten gesprochen und damit ihr da ganz kurz im Bilde seid, wir werden vordergründig es gibt viele verschiedene Formate und Unterkategorien, aber im Großen und Ganzen reden wir wahrscheinlich von Modern. Modern bedeutet halt, dass alle Karten seit der 8. Edition erlaubt sind. Da gab es halt diesen großen Wechsel im Design und das ist mit Mirrodin dann gewesen, mit der 8. Edition, und es wurde halt einfach gesagt, dass alle Sets ab dann bis heute sind in diesem Modern-Set erlaubt. Der Hintergrund ist halt im Gegensatz zu zum Beispiel Legacy. Legacy bedeutet im Endeffekt, du kannst so gut wie alle Karten spielen, die es jemals gegeben hat, aber mit einer sehr ausgefeilten Bann-Liste. Und es gibt gewisse Power-10-Karten, also die mit die stärksten Karten, die Magic je produziert hat, die restricted sind. Und dann gibt es noch Vintage und da ist einfach alles erlaubt. Also Legacy ist da noch ein bisschen eingebundener und macht die ganz alten Sets weg. Vintage sagt einfach alles goes, come, go. Pauper, hast du schon gesagt, sind halt nur Commons. Dann gibt es noch Limited, aber im Großen und Ganzen wichtig ist halt das Standardformat. Das heißt, dass immer die aktuellsten Sets in einem Zyklus sich abwechseln, die meistens sich so auf die ungefähr, ja, mittlerweile gibt es nicht mehr so richtig Sets, aber stellt euch so grob vor, dass quasi die letzten 2 Jahre, die released wurden, so grob als Anker so ungefähr erlaubt sind in diesem Set. Und das wird dann natürlich immer wieder gewechselt, sodass immer wieder eine neue Meta entsteht. Und wie gesagt, Modern Karten seit der 8. Edition, also der letzten, ich glaube, 15 Jahre müssen das dann oder ungefähr. Und da gibt es halt noch Formate, in denen einfach alles geht. Und der große Vorteil von Modern zum Beispiel ist, dass natürlich gibt es da auch sehr teure Karten. Und ein gutes Deck in Modern zu erstellen, geht auch ein bisschen ins Geld. Aber wenn du jetzt ein richtig krasses Turnierdeck Modern mit den Ländern bauen möchtest, dann bist du vielleicht mit 500 Euro dabei, manchmal auch mehr. Aber wenn du halt ein turnierfertiges Vintage-Deck oder Legacy-Deck bauen willst, dann redest du teilweise von mehreren tausend Euro, weil die Karten und vor allem die alten Länder so hart ins Geld gehen. Magic ist, was das angeht, halt teilweise komplett explodiert. Und man kennt natürlich den legendären Black Lotus, aber es gibt da auch viele andere Karten. Wie gesagt, diese Power 10, Time Warps, die Moxe, die Doppelländer, da zahlst du halt mehrere hundert Euro für eine Karte und du darfst 4 im Deck haben.
Es ist Power 9. Was wolltest du gerade sagen? Das ist nur die Power 9.
Power 9, stimmt. Ich hab die ganze Zeit schon gestutzt, ja, Power 9.
Und du darfst tatsächlich nicht 4 von denen im Deck haben, sondern die sind im Vintage auf 1 restriktiert.
Die Power 9 darfst du halt nur einen drin haben, ja. Wie gesagt, also, es gibt noch ein Format, wo einfach alles geht, aber das spielt kaum jemand.
Also preislich, wie gesagt, Modern ist auch nicht das günstigste Format. Bis mit dem Taui schon dabei für die aktuellsten Top-Decks. Aber das liegt eher daran, dass eben logischerweise auch, dass da viele alte Karten drin sind, die halt nicht mehr geprintet werden, dann auch wenn es moderne Karten sind. Und der finanzielle Aspekt ist, was da nachher auf jeden Fall bei dem Thema, worum es eigentlich gehen sollte, drauf zu sprechen kommt. Der Vorteil von so einem Format wie zum Beispiel Commander, was eben ein reines Casual-Format ist, für das es keine offiziellen Turniere gibt oder sehr, sehr, sehr wenig offizielle Turniere. Ich glaube, es gibt zwar Commander auf offiziellen Events von Wizards, aber keine Turnier-Brackets meistens. Ist, dass du an diesem Format natürlich auch einfach Karten proxen kannst, selber drucken kannst. Es gibt viele Services, bei denen du dir deine eigenen Karten bestellen kannst mit eigenen Designs. Was ich auch tue, weil ich bin jemand, ich habe irgendwann gesagt, ich habe jetzt hier so diesen 5-stelligen Betrag an Karten und habe den halt Stück für Stück umgewandelt in Echtgeld, um Dinge zu zahlen wie Urlaub oder mal eine Tierarztrechnung und sowas. Und wenn ich eh nur Casual-Formate spiele, dann lass mir einfach schöne Proxys machen. Ja. Weil die erfüllen denselben Zweck von einem Game-Piece im Endeffekt. Und ja, ich hab halt aber an dem finanziellen Aspekt dieses Hobbys kein Interesse im Endeffekt.
Vor allem bei Commander, ne?
Ja. Bei anderen Formaten natürlich, wenn ich weiß, wenn ich jetzt ein Modern-Deck bauen würde, ja, dann weiß ich, ich baue das auch, weil ich Turniere spielen will. Und natürlich brauche ich dann echte Game-Pieces.
Ja, ich meine, vor allem, wenn man mit Modern einsteigt, was halt am teuersten ist halt die Länderbase, ne? Also in Magic spielst du ja Länder, um damit Mana zu generieren. Und es gibt Länder, es gibt die Standardländer, die geben dir ein Wald, macht dir ein grünes Mana, mit dem du dann deine Sprüche spielst. Du darfst jeden Zug ein Land spielen. Und es gibt halt Länder, die sind halt deutlich teurer, haben wesentlich mehr Effekte drauf, sodass du dir zum Beispiel, du spielst das Land, darfst es dann halt tappen, opfern und darfst dir dann ein Land aus deiner Bibliothek raussuchen, also ein Wald oder eine Insel. Und die Länder, die du dir dann raussuchst, die sind dann auch noch, die sind dann zwar Wald oder Insel, aber können dann grünes und blaues Mana machen. Teilweise gibt es Länder, die machen dann grünes, blaues Mana, haben aber einen Effekt, wenn sie reinkommen. Und das heißt, der Unterschied einfach zwischen den normalen Standardländern und den guten, teuren Ländern ist halt immens. Und zwar so immens, dass du ein Deck nur mit Standardländern im Modern gar nicht spielen kannst. Das heißt, du musst in diese Mana-Base investieren. Wenn du die dann hast, dann kann es je nach Format gar nicht so teuer sein, ein neues Modern-Deck zu bauen. Aber diese erste Investition in diese Mana-Base, in diese Länder, die ist immer diese erst große Hürde. Das ist das, was weh tut. Wenn du die Länder dann hast, klar, dann gibt es Metas, da sind die Karten einfach so abartig teuer, weil auf einmal alte, wie du schon sagtest, alte Karten, die schon lange nicht mehr geprintet wurden, die wurden dann auf einmal in ein Deck gepackt, weil sie synergieren mit einer neuen Karte, die gedruckt wurde. Und jetzt ist diese alte Karte, die kaum noch jemand hat, auf einmal so wichtig, dass sie so hart ins Geld geht. Dann gibt es wiederum Formate, wo du echt gute Decks bauen kannst, mit denen du mithalten kannst, wo du ganz gut an die Karten rankommst. Deshalb, auch da schwankt es natürlich ein bisschen, ja. Und wenn wir jetzt weiter von Commander sprechen, Commander hat halt einen ganz großen Unterschied. Ja, es ist mega beliebt. Und das, ich glaube, der Punkt ist vor allem nicht nur das Geld, sondern dass das Format, ja, es ist wesentlich weniger Cutthroat. Es ist halt ein wesentlich entspannteres Format.
Es ist modular. Also ganz ehrlich, das ist schön an Commander, dass es sehr modular ist, halt, was du halt erwartest. Ich habe auch Commander-Decks, die gewinnen halt Turn 2, wenn sie wollen.
Aber im Restricted-Format, also du darfst ja keine Tutoren nehmen und sowas, ne?
Natürlich darfst du Tutoren nehmen. Es gibt
eine Bandliste. Ah, dann spielst du das normale Turnierformat. Ja, wenn du nur normale Commander-Leute, ich spiele keine Tutoren. Also bitte.
Doch, natürlich. Also, Tim, mit was für Leuten spielst du? Jeder normale Commander-Spieler spielt Tutoren. Es gibt ja keinerlei Restriktion für. Es gibt eine Bannliste, klar, ganz normal. Aber es gibt keine. Vielleicht spielst du anderes Magic als ich weiß es nicht. Also es gibt mittlerweile eine semi-offizielle Einordnung dafür das Power-Level von einem Commander-Deck. Das nennt man das Bracket-System. Das ist in der Beta aktuell. Das ist nicht direkt ein, wie kann man sagen, es ist kein Baukasten-Schubladensystem, das Decks reguliert. Es gibt für Commander eine Banlist von Karten, die zu stark sind oder das Spiel brechen oder zum Beispiel Spiele einfach unendlich lang dauern lassen. Und es gibt mittlerweile ein System, das eben hilft, einzuordnen, von wo dein Deck ungefähr in der Stärke von 1 bis 5 steht, damit man, wenn man sich mit fremden Leuten an den Tisch sitzt, die man eben nicht kennt, man geht so in den Laden, spielt mit Leuten, dass man ungefähr sagen kann, mein Deck ist eine 3, ist eine 4, ist eine 2, dass man ungefähr weiß, worauf man sich einlässt. Aber das sind keine Regeln, wenn man kann natürlich, die Regeln sind diese Banlist und so weiter. Und zum Beispiel dieses Thema Tutoren, also Karten, die andere Karten aus dem Deck suchen, war in der ersten Version von dem Bracket-System etwas, was für die höheren, stärkeren Brackets vorgesehen war. Mittlerweile nicht mehr drinsteht, weil gerade die Decks, die ein bisschen schwächer auf der Brust sind, weil ihnen die starken Karten fehlen, brauchen Tutoren, damit sie überhaupt konsistent spielen können. Also als Vergleich mal.
Genau, also für euch ganz kurz, Tutoren sind im Endeffekt Karten, die Karten raussuchen. Also auch da gibt es verschiedene Arten. Es gibt Karten, die suchen explizit einen Kartentyp raus. Es gibt sehr starke Tutoren, die dürfen dir einfach irgendeine Karte raussuchen. Die meisten haben dann noch irgendeinen Downside. Aber genau, und da gibt es natürlich über die Jahre super, super viele verschiedene Tutoren, die du halt benutzen kannst, um explizit Karten rauszusuchen. Und die sind im Endeffekt, sind sie wichtig, dass die Decks halt wieder auf ein gewisses Power-Level kommen, weil, jetzt können wir kurz den Hauptunterschied erklären zwischen Commander und zwischen dem anderen. Das normale Standard-Constructed-Format besteht aus 60 Karten und du darfst in diesen 60 Karten, das müssen auch 60 Karten sein, und du darfst jede Karte viermal am Deck haben, also außer natürlich Restricted oder gebannte Karten, ne? Ansonsten viermal, außer die Standardländer, die darfst du reinballern, wie du willst, und dann baust du dir halt ein 60-Karten-Deck, typischerweise so ungefähr 22 Länder und dann eben 38 normale Karten, so eben Pi mal Daumen. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und dann, ja, dann wird halt normal Magic gespielt. Und diese, Dadurch, dass halt 60 Karten sind und jede Karte viermal, hast du natürlich eine sehr hohe Consistency in deinen Decks. Gerade wenn du halt gute Länder spielst oder halt einfach Karten, die dich viel ziehen lassen. Du hast dann typischerweise, hast du dein Deck so optimiert, dass du in den meisten Fällen immer ungefähr auf dieselbe Win-Condition kommst und dass du halt weißt, wie das Deck gespielt wird. Und diese Consistency fehlt im Commander komplett, weil da hast du 100 Karten, also es sind mindestens 100 Karten, du kannst auch übertreiben und kannst auch noch mehr.
Es müssen genau 100 sein. Es müssen genau 100 sein im Commander. Immer, auch im Casual Commander. Das Commander-Format von Wizard of the Coast ist 99 Karten plus der eine Commander, so 100.
Okay, also wie gesagt, ihr merkt schon, es gibt bei Commander, hat man erstmal Elder Dragon Highlander genannt. Und das gibt's halt schon eine ganz, ganz viele Weile. Und ich habe witzigerweise, es gibt halt sogenannte Hausregeln immer, dass die Leute halt, dass sie halt dieses Ernste da wieder rausnehmen wollen. Das heißt, du, sobald man halt eben nicht, ich sag mal, so wie du halt auf Turniere gehst oder auf große Spielgruppen, da werden die Regeln tatsächlich sehr, sehr viel variiert, weil ich hab, keine Ahnung, vielleicht 100 Mal Commander gespielt mit Leuten und es war jedes Mal die Regel, dass halt Tutoren nur so und so oft benutzt werden können und dass halt dass 100 Karten das Minimum ist. Und ich habe teilweise gegen Leute gespielt, die hatten sich 200, 300 Karten reingepackt, weil es halt als Fun-Format angesehen wurde. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied zwischen diesen normalen Fun-Hausregeln, wenn du einfach mit irgendwelchen Leuten spielst über die Zeit, oder ob du halt ins einigermaßen offizielle Format gehst. Das ist dann natürlich wieder ein Unterschied. Commander war eine ganze Zeit lang halt ein Empfindungsweg. Und bevor offiziell Commander eingeführt wurde, existierte quasi diese Regel als Elder Dragon Highlander halt viele, viele Jahre davor schon und wurde dann irgendwann von Wizards of the Coast erst als offizielles Format eingeführt. Deshalb ist das wahrscheinlich so schwammig.
Möglich. Aber wir wollen, glaube ich, auch nicht so tief da reingehen, weil das Thema ist ja eigentlich ein anderes, wo ich jetzt hinkommen möchte, das eben in meinen Augen ein Resultat von Commander ist. Das Einzige nochmal für alle Nicht-Initiierten: Commander ist ein Format, das sehr darauf aufbaut, dass es Karten gibt, die legendäre Kreaturen darstellen. Das sind zum Beispiel dann besonders coole Drachen, die einen Namen haben, oder irgendwelche Krieger in der Geschichte von Magic, die eben legendär sind, die einzigartig sind, die nicht halt zum Beispiel sind Goblin-Krieger Nummer 3, sondern halt irgendwie ein Dude. Das Thema, auf das wir eigentlich kommen wollten, ist, dass Wizards of the Coast mittlerweile sehr auf diesen Aspekt des Spiels zielt, weil Commander sehr groß ist, da ist das Geld, und das hat dadurch etwas geboren, was mich sehr stört. Ich kenne deine Meinung noch nicht, aber da kommen wir gleich zu, dann kannst du gerne mal sagen. Und zwar, dass, ich nenne es mal die Fortnite-Fizierung von Magic the Gathering. Magic ist ja ist an sich ein Universum in sich geschlossen, hat eigene Welten, eine eigene Geschichte erzählt über lange Jahre. Ähnlich wie, sagen wir mal, sowas wie ein MCU, haben die intern eine lange Geschichte erzählt mit Bösewichten, mit Helden, mit Subgeschichten etc. Ist ja an sich auch immer eine Multiversum-Welt gewesen. Bei jedem ist halt, dann gibt es die Welt, die so ein bisschen Gothic-Horror ist, dann gibt es die einen, die klassisch Fantasy ist etc. Und 2020 im Oktober kam zum ersten Mal ein Produkt auf den Markt von einer Handvoll Karten, die Karten aus einer anderen Welt waren. Und zwar war das ein Set von Walking Dead Karten, in denen man dann eben die Hauptcharaktere dieser Serie als Magic-Figuren hatte. Nicht im Stil von Magic, sondern es waren wirklich die Charaktere aus der TV-Serie Walking Dead. Das gab damals einen großen Aufschrei und möchte ich mal fragen, hast du das damals mitbekommen, wahrgenommen? Wie war da deine Auffassung von dem Thema damals?
Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden, tatsächlich viele, viele Jahre später, weil da hatte ich noch nicht meine Freunde wieder hier. Da war ich Magic bei mir gar nicht, da war ich voll im Business, habe mich nur mit Videospielen beschäftigt. Ich habe das tatsächlich das erste Mal mitbekommen, als die Herr-der-Ringe-Edition kam.
Mhm. Genau, also das war der Grundstein von diesem Ganzen, war dieses Walking Dead-Set. Und das große Problem, das viele damit hatten, war, Magic war immer eine sehr Fantasy-getriebene Welt. Klar, es gab Welten innerhalb von Magic, die haben mal ein bisschen Ausreißer in irgendeine Richtung, sei es irgendwie in japanische Kultur oder so ein bisschen leicht Sci-Fi angehaucht. Aber das waren halt einfach Jetztzeit-Personen mit Jetztzeit-Waffen, die dann auf dem Spieltisch neben den Drachen und Elfen lagen, was für viele so ein Bruch war. Und damals hat dann Wizards of the Coast gesagt: Keine Sorge, wir machen das nur jetzt ab und zu. Das wird auch niemals Teil vom normalen Standard Magic sein. Und das andere Problem von diesem Produkt, in dem es erschienen ist, das nennt man nennt Wizard Secret Lair. Es ist ein Set, das erscheint, dann kann man es kaufen und dann, wenn es ausverkauft ist, geht's weg. Wie zum Beispiel jetzt dieses Ding, was Nintendo hatte mit Mario, mit der Collection, die war im Verkauf und dann war sie weg. Und das andere Problem, das viele gestört hat, war, das waren Karten, die man in dieser Form nur dort bekommt und die halt dann irgendwann ausverkauft sind. Das heißt, gleichzeitig ging man auf einen anderen Markt von, was wir vorher gesagt haben, so Sammlern, weißt du, und Geld fokussierten Leuten, die sagen, ich kaufe mir das als Wertanlage zum Beispiel. Dann vergeht ein bisschen Zeit und dann kommt auch das erste echte Crossover-Set, also was ein richtiges Magic-Set ist, und das war Adventures in the Forgotten Realms, das heißt Dungeons and Dragons basiert, was ja Sinn ergibt. Das ist ja, Wizards of the Coast gehört ja auch Dungeons and Dragons, die beiden Welten sind sehr ähnlich, meine Magic war damals von Dungeons and Dragons auch inspiriert. Es gab dann auch ein Baldur's Gate Set, was natürlich dann auch Sinn ergibt, ne? Geht Hand in Hand mit dem Dungeons and Dragons Thema. Und was du sagst, das erste echte Set, was als Universe Beyond, was das eben ist, worüber wir heute sprechen, dieses Welten außerhalb von Magic, wirklich gelabelt war mit eigenem Kartendesign, war das Herr der Ringe Set im Juni 2023. Und das war das, was du zum ersten Mal mitbekommen hast, oder?
Genau, genau. Da habe ich dann so mitbekommen, oh, sie machen jetzt anscheinend das. Dann habe ich erfahren, dass es die Sets davor schon gab und habe auch von weiteren Plänen schon erfahren. Und mittlerweile, ja, haben wir ja, oh Gott, alles Mögliche. Wir haben Final Fantasy, ist ja mittlerweile ja schon eine ganze Weile draußen. Wir haben Final Fantasy und wie gesagt, Herr der Ringe. Und
wie du
es
sagst,
ist gar nicht so einfach zu erklären, warum es mich so stört. Also für mich der absolute Killer kam jetzt im September raus. Das
okay,
war das Schlimmste.
Lass mich kurz nachdenken. Ja. Es kam im September raus und das war der Killer für dich.
Ja.
War es The Office mit Dwight?
Das kommt was? Auch, was?
Okay, dann sag, sorry, ich wollte jetzt nicht kulturschocken. Was hat denn dich gestört? Also was war
Spider-Man.
Der Release? Oh ja, okay, da kommen wir zu, weil das ist der große Bruch für mich dann. Du hast schon erwähnt, es kam Final Fantasy, das kam im Juni 2025. Das war das erste Universe Beyond Set, was legal in Standard war. Also was ein legales Turnierformat wurde, Set wurde für Standard, was sie ja gesagt haben, werden sie niemals machen. Und das zweite Set dieser Art kam jetzt im September mit Marvel Spider-Man. Und ganz wichtig, es gab zwischendrin noch ganz viele von diesen Secret Lairs, also von diesen kurzzeitigen Sets, die irgendwelche anderen Sachen drin hatten. Es gab Street Fighter, es gab Fortnite, es gab SpongeBob, es gab Furby. Und da gibt es zwei Arten von Karten. Entweder ist es wirklich eigene Karten, die neu gemacht wurden. Zum Beispiel die Street Fighter Charaktere waren einfach neue Karten. Und dann gibt es auch sozusagen Skins für Karten. Das ist dann zum Beispiel die Schnecke von SpongeBob Gary. Die heißt auch Gary die Schnecke, aber drunter hat sie in klein den Namen von der normalen Magic-Karte, wo der Effekt und alles andere drumherum herkommt. So. Wie du sagst, es kam jetzt Spider-Man und das war für viele jetzt der Punkt, wo sie gesagt haben, bis hier und nicht weiter. Die Diskussion ist dadurch ausgebrochen und ich glaube, ein großer Aspekt ist, das Set ist nicht gut, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Also halt die Qualität der Karten von dem, was sie machen, ist nicht sonderlich gut. Aber das ist zum ersten Mal ein echtes Magic-Set. Also nicht irgendwie so ein extra Release, das man extra bestellen muss, sondern ein echtes Magic-Set, das nicht weiter von dem Grundprinzip von Magic the Gathering, von der Welt, die es vermitteln will, weg sein könnte.
Ja.
Weil sowas wie ein Herr der Ringe, das ist ja, das kann ich noch sehen. Ich kann noch Gandalf in der Welt von Magic verstehen.
Ja.
Ja, ich kann die Charaktere aus Baldur's Gate darin verstehen. Sogar Final Fantasy lasse ich mir noch einreden, ja, weil es ja auch sein Herz in dem Rollenspiel, in der Rollenspielwelt trägt. Aber das Spider-Man-Set, wenn ich dann Karten habe, also es ist einfach New York, weißt du, es ist nicht mal irgendwie eine Fantasy-Version von New York, es ist einfach straight up New York. Und das ist auch was mich persönlich dann sehr rausnimmt. Mich persönlich stören auch diese SpongeBob-Karten zum Beispiel. Oder eben die Street Fighter-Karten.
Ja.
Und da kann man halt auch sagen, ich liebe Street Fighter. Ja, ich bin nach Vegas geflogen, um da Street Fighter Turniere zu spielen. Und ich liebe Magic. Und dann wundern sich immer alle, warum das mich so stört. Aber der Punkt ist, nur weil ich zum Beispiel, das habe ich mal neulich gehört, nur weil ich Pizza mag und ich mag Erdbeerkuchen, heißt es nicht, dass ich beides zusammen gleichzeitig auf meinem Teller haben möchte.
Ja, es ist, also ich kann es versuchen zu erklären, warum es mich so immens so stört. Ich muss dazu sagen, ich bin großer Fan der Geschichte von Magic the Gathering. Mhm. Ich bin sehr großer Fan von den ganzen Charakteren, von der Welt. Ich habe 15 Bücher gelesen, vor allem damals aus der alten Zeit. Ich habe mir die Brüderkriege gelesen. Das sind die Bücher, die Ursas Saga damals mitbegründet haben. Mhm. Habe mir die Ravnica-Bücher durchgelesen, die Odyssey-Saga, die Onslaught-Saga, die Invasion-Saga natürlich mit Geralt und der Wetterlicht. Und habe mir dann später nochmal so ein bisschen die Geschichte von Dominaria durchgelesen. Das kann ich jetzt hier nicht abreißen. Das ist eine unfassbar intensive Lore. Ja. Eine ganz, ganz große Welt mit vielen verschiedenen, auch verschiedenen mittlerweile Universen, wo es verschiedene Figuren gibt, verschiedene Geschichten, die erzählt wurden. Aber im Großen und Ganzen ein großer Kosmos, der in sich zusammengreift. Und viele der Geschichten wurden über die ganzen Jahre immer weiter erzählt. Es gab eine alte Edition, die hieß Wetterlicht. Und da die Wetterlicht ist ein großes Schiff und die wurde von Geralt bereist. Das war ein Held. Und die Geschichte wurde dann in Invasion weitererzählt. Und dann wurde sie noch viel später, wurde die Geschichte von Geralt weitererzählt. Und dann gab es, Phyrexia war immer so mit der große Bösewicht. Und Phyrexia wurde damals schon groß aufgezogen, das sind so die Farbe schwarz und das sind so ganz unheimliche Wesen und da gab es Yawgmoth, den großen Bösen und das war damals der Bösewicht und dann auf einmal Jahre später gab es wieder ein Set, was sich um Phyrexia dreht und auf einmal wird die Geschichte entweder weitererzählt oder es gab eine Vorgeschichte dazu und das habe ich immer geliebt, dass du dann diese Figuren da vor dir stehen hattest und jetzt muss man sich halt vorstellen, Magic the Gathering ist für viele und auch für mich halt mehr als einfach nur, man sieht die Zahlen und man sieht halt das Trading Card Games. Also man quasi so, dass man sagt, man denkt nur competitive-mäßig dran, sondern ich genieße das Spiel. Und gerade das fand ich an Magic so toll, dass diese Karten vom Design her, also du hast ja das Design der Karte, also die Optik, dann hast du unten noch so einen kleinen schönen Spruch, du hast die Illustration, du hast den Effekt der Karte und das, was die Karte macht. Und das greift immer so wunderschön zusammen. Du hast da eine, sagen wir einfach mal eine Karte, die ist grün-blau. Und dann ist es halt tatsächlich aber auch irgendwie ein Moos, Wassermeermann, der dann halt da rumstapft. Das passt schon mal von den Farben her. Und dann hat er auch noch, sagen wir mal, zwei Fähigkeiten. Auf Blau ist immer dafür bekannt, Karten zu ziehen. Sagen wir einfach mal, für ein blaues Mana ziehst du eine Karte und für ein grünes Mana holst du dir aber einen 1-1 kleinen Saproling-Pflanzenspielstein rein oder so. Das heißt, auch vom Effekt her passt die Karte zusammen. Dann heißt sie auch noch, hat sie auch noch einen Namen, der irgendwie passt. Dann steht unten noch ein kleiner Spruch, der halt genauer darauf auszielt. Und seine Rolle im Universum passt auch noch genau zusammen. Das ist alles eine stimmige Karte in sich. Und das hat so viele dieser Karten, sind eben so schön auszusehen. Da geht so viel Gedanke rein. Und das ist das, was mich immer so hat wohlfühlen lassen bei Magic. Mhm. Dass da nicht einfach nur irgendwelche Karten liegen, sondern es gibt halt immer ein Gesamtbild. Wenn du gegen jemanden spielst, der sich ein Set baut, dann siehst du ja gerade irgendwie aus den verschiedenen, oft oder nicht immer, aber oft siehst du ja viele Karten, die ineinander greifen und dann siehst du halt, wie die Karten eine kleine Geschichte erzählen und das liebe ich bei Magic the Gathering. So, und das ist jetzt halt ein Unterschied, ob, sagen wir mal ganz grob, mein Gegner spielt schwarz und er packt jetzt halt mir da rein. Also ich habe meine Saprolinge aufgestellt, das sind so kleine grüne Spielsteine, meine Elfen und ich stehe da und ich fühle mich halt voll gut und dann packt mein Gegner packt Yawgmoth raus, weißt du, müsst ihr euch vorstellen, als so riesigen bösen Schwarm und ich so, oh nein, es ist Yawgmoth und er macht eine Todespest und alle meine Elfen sterben oder er packt SpongeBob raus. Das ist einfach, das ist nix. Ich finde gerade diese Reskins, die du meint hast, sind das Schlimmste an dem Ganzen. Das ist das Allerschlimmste. Jetzt, also Spider-Man fand ich ganz schlimm, weil es, wie gesagt, ein komplett neues Set ist und überhaupt nicht in die Welt von Magic passt. Ich will da nicht gegen, oder jetzt ist es Venom. So, jetzt ist es nicht mehr Yawgmoth, sondern jetzt spielt mein Gegner Venom. So, und warum muss ich jetzt mit meinen Elfen gegen Venom spielen? Das reißt einen so völlig raus aus der Welt. Und ich weiß, oder wir wissen, das wird nicht allen so gehen. Ja. Aber mittlerweile immer mehr Leuten geht es so, weil ich würde behaupten, dass sehr, sehr ein großer, großer Anteil von denen, die Magic spielen, spielen Magic auch aus Leidenschaft und aus Liebe und sind sehr verbunden eben mit dieser Welt. Wenn du das Spiel schon eine ganze Weile spielst, dann sagen die einfach Namen wie Serra oder Yawgmoth oder sowas. Das sagt dir was und da hast du eine Verbundenheit mit. Und dann, du willst da vorne halt nicht SpongeBob liegen haben, sondern Nemata, die Hüterin des Hains. So, und das ist einfach, das reißt einen so raus. Und das ist, ja, es fühlt sich an, als würde man sich damit irgendwie lächerlich machen über das Spiel.
Es gibt, also was vor allem wichtig ist, ich finde, das ist nicht mal was, das eben aus dem, also nicht nur, das, wie kann ich sagen, ich als Competitive-Spieler, ja, ich möchte trotzdem ich spiele trotzdem das Spiel auch wegen seiner Grundstimmung. Auch ja. Ich bin jemand, ich identifiziere mich mit gewissen Dingen. Ich sage zum Beispiel, ich liebe Esper, die Farbkarte zum Esper, was eben weiß, schwarz, blau ist. Und ich mochte das nicht nur, weil die, zum einen mochte ich, weil die Farben das machen, was ich spielerisch machen möchte, aber die Welt von Esper hat mir gefallen, einfach thematisch zum Beispiel. Auch ich habe Charaktere in der Magic Lore, die mir gefallen und ich fand es damals so cool, dass eben ein Set nicht einfach erschienen ist, sondern ein Set Teil von einem mehrteiligen Block aus mehreren Sets war und die Geschichten von den Karten sich entwickelt hat über dieses, in dem Fall meistens halbe, dreiviertel Jahr an Releases und dass eben man nicht mal ein Buch lesen muss, sondern dass die Geschichte durch die Karten erzählt werden kann, dass du die Karten siehst und verstehst, was deren Zusammenhang ist.
Ja.
Und das Spider-Man-Set bricht alles davon. Es ist einfach wirklich, es sind halt ein Haufen Spider-Men, also Spider-People, ohne jegliche Geschichtsammlung. Weil wenn du so ein Spider-Man-Set hast, ja, du kannst ja theoretisch, unabhängig davon, dass wir das Setting nicht mögen und wie es zum Beispiel mit Magic zusammenwirkt, du könntest ja durchaus über die Karten die eine Geschichte erzählen von Spider-Man, von Peter Parker, der dann von einer Spinne gebissen wird und dann zu Spider-Man wird und gegen diesen ein oder zwei Bösewichte kämpfst, aber du hast halt so 50.000 Spider-Man-Karten drin, die gar keinen Zusammenhang haben geschichtlich. Es ist einfach nur da, damit Fans davon sagen können, oh, den Charakter kenne ich, das ist cool. Ja? Und das ist das Ding, viele Leute feiern diese Sets, auch zum Beispiel jetzt Herr der Ringe und Final Fantasy, weil, und das ist ein Fakt, tatsächlich, es bringt natürlich Menschen von außen, die vorher mit Magic keine Berührung hatten, in das Hobby rein, weil sie dann auf einmal einen Ankerpunkt haben. Gerade bei Final Fantasy, wie viele Leute ich kennengelernt habe aus dem Freundeskreis, die interessiert waren auf einmal wegen den Final Fantasy Sets. Und das ist technisch gesehen was Gutes, weil wir spielen ein Spiel, das man mit anderen Spielen spielen muss, also sind mehr Spieler was Feines. Die Sorge, die ich habe, ist, wenn jetzt jemand kommt, der wegen Spider-Man dieses Spiel anfängt, dann, und der halt Spider-Man-Fan ist, dann hat der nicht Bock, wenn dann im Januar Lorwyn erscheint, was eben die Märchenwelt von Magic ist, dann ist es für ihn ein Upturn, dann hört er auf zu spielen. So sehe ich das halt. Das ist halt kein Long-Term-Investment in Spieler, sondern ein Short-Term-Investment. Du greifst mit einem Set die Leute ab, die halt das, in dem Fall Spider-Man, geil finden, ziehst denen die Kohle raus und dann ist es danach egal, weil dann kommt ja das nächste Ding, was die dann wieder abholt, weil, das muss vielleicht kurz vorausgreifen, dieses Jahr sind 3 Sets erschienen, die Universe Beyond waren. Es war Spider-Man, es war Final Fantasy und jetzt kommt als nächstes Avatar The Last Airbender. Nächstes Jahr sind es schon 4 Sets. Mehr als die Hälfte der Sets, die nächstes Jahr erscheinen, sind Universe Beyond anstatt Universe Within im Endeffekt. Und das nächste sind es dann Turtles, Star Trek, Marvel Super Heroes und ich hab's vergessen, noch irgendwo Star Trek, Turtles, Marvel Superheroes und noch irgendwas. Aber ich habe es schon jetzt vergessen.
Ja, ich weiß es gar nicht. Es ist so schwer zu. Aber ich muss dazu nochmal sagen, ich erzähle jetzt natürlich nur aus meiner Sicht. Ich weiß, dass es vielen so geht, aber ich habe keine Ahnung, wie groß der Anteil ist. Weil ich höre auch Gegenstimmen. Meine Kumpel zum Beispiel fanden das Herr der Ringe Set super. Und Herr der Ringe fühlt sich halt auch noch sehr Magic an. Aber auch da fand ich es halt schon komisch, wenn jetzt halt, keine Ahnung, wenn mir nicht Teferi entgegengesetzt wurde als superstarker Zauberer, sondern Gandalf. Ich mag Gandalf. Es hat mich da auch noch nicht so da gestört, aber es ist halt nicht das Universum. So, und ich erlebe halt jetzt nicht, ich weiß, ich bin da sehr nerdisch unterwegs, aber ich versuche nur im Groben zu erzählen halt, warum es halt, selbst bei Herr der Ringe schon gestört hat. sagen wir einfach mal, Teferi war damals ein Schüler von Ursa. Und Ursa war damals das größte magische Wesen, ein Weltenwanderer und eine super interessante Figur, allein schon in diesen Brüderkriegen. So, und jetzt ist es halt ein Unterschied, ob, keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe Ursas Tran-Dynamo da liegen, mach mir damit extra Mane, nutze halt den Volti-Eki, mit dem Ursa in der Geschichte rumgebastelt hat. Und jetzt summone ich Teferi, was halt total Sinn macht, weil Teferi, der Schüler, hat jetzt die Apparate von Ursa genutzt, seinem Meister, um möglichst stark zu werden und kommt jetzt rein in das Spiel, um dem Gegner, der jetzt vielleicht gerade eben mit Yawgmoth und Phyrexia gerade kämpft, und das ist eine Show-Off gegeneinander. Und das ganze Feeling wird halt gebrochen, wenn da jetzt Gandalf liegt, statt dem Schüler von Ursa. Mhm. Weil Gandalf ist nicht der Schüler von Ursa. Gandalf ist eine komplett andere Figur, die nichts mit dem Universum zu tun hat. Es ist dieselbe Karte, wie du schon sagtest. Es ist aber ein anderer Skin drauf. Und es fühlt sich halt dann schon, es fühlt sich halt komplett anders an. Und ich glaube tatsächlich, dass ich sehr in der Minderheit bin, dass ich das so krass empfinde.
Nee, ich glaube nicht. Also nee? Ich glaube, also man fragt sich auch immer natürlich, wie sehr man sich seine eigene Bubble baut. Ja. Aber ich folge ja sehr vielen Content-Creatern für Magic.
Ja, okay.
Und die generelle Grundstimmung ist auch immer noch, hey, wenn andere das cool finden, ihr dürft das cool finden. Ich würde auch niemals mich an einen Commander-Tisch setzen und nicht gegen jemanden nicht spielen, nur weil er sein Deck voll mit Universe Beyond-Karten hat. Das würde ich niemals tun, weil ich würde das Spiel spielen im Endeffekt. Ja? Für mich selber ist es halt schade, weil diese Karten dann für mich uninteressant werden automatisch.
Ja.
Und jetzt kann man, und dann kommt oft das Gegenargument, dann kauf sie halt nicht.
Ja, weil sie kommen trotzdem mal nicht ran.
Ja, und das...
Dein Gegner spielt sie ja.
Ja, und das Ding ist ja auch, das funktioniert auch nur so lange, dieses Argument von, dann kauf sie nicht, funktioniert nur so lange, solange diese Karten in ein Meta gedruckt werden, das kein Turnierformat ist, wie zum Beispiel Commander. Aber sobald sie sagen, das sind Standard-Sets, Standard ist das primäre Turnierformat von Magic, ja, wo es auch E-Sport gibt, wo es um Geld geht, dann gibt es die Option von, dann kauf sie nicht. Wenn die Karte broken ist, dann muss ich sie spielen, wenn ich Turnierspieler bin. Punkt. Ob es mir passt oder nicht.
Richtig, das ist der eine Punkt. Und der andere, wenn du gegen Leute spielst, dann kannst du ja nicht beeinflussen, was sie spielen. Und dann, wie gesagt, dann ist es halt immer noch ein Unterschied, ob jetzt mein Gegner mir eine Karte oder ob halt sein Deck aus irgendwelchen Fortnite-Skins besteht, aus SpongeBob, aus Gandalf, also einfach so ein wilder Mix, weil er es lustig findet. Was, okay, Mord, ich bin da nicht böse auf ihn, um Gottes Willen, wenn er es cool findet, go. Aber mir raubt es halt aktiv meine Spielerfahrung.
Ja, und ich habe das andere Set gefunden für nächstes Jahr. Es ist The Hobbit, was okay-ish ist. Ja. Aber ich möchte auch mal einen Kontext geben. Wie du vorher erwähnt hast, Magic hat viele eigene Welten, wie zum Beispiel Ravnica, die Welt, die eine große Stadt ist zum Beispiel.
Ravnica war so geil.
Oder Lorwyn, eine Welt, die eben aus Hügeln besteht, mit Riesen, mit Elementaren, was eben so die Märchenwelt ist im Endeffekt. Dann hatten wir Kamigawa, die Japanwelt. Und Magic, also Wizards, hat oft dann Callbacks gemacht. Das gab zum ersten Mal Ravnica, die Stadt der Gilden gab's. Dann kam irgendwann das Set Return to Ravnica, was dann eben eine Rückkehr war über 3 Sets, die Geschichte erzählt hat, wie ein neuer Herrscher für diese Stadt gefunden werden muss, der dann zum Gildenpakt wird. Mega geil, es war richtig Hype, ja. Und wie gesagt, Lorwyn war eins der Sets, mit denen ich angefangen habe 2008, 2009. Und jetzt, 2026, kehren wir in die Welt von Lorwyn endlich zurück. Und, was so crazy ist, ja, wir hatten jetzt Spider-Man, ein Set, was in New York spielt. Und im März kommt dann Turtles, das heißt, wir kehren zurück in die Welt von New York, im Grunde so Return to New York. Und dann im Juni darauf kommt Marvel Superheroes mit erneut New York. Also kommen wir schneller nach New York zurück als in andere Welten, die mir eigentlich lieber wären, die halt zu Magic an sich gehören.
Ach Mann. Ja, Lorwyn bin ich auch gespannt drauf. Lorwyn war wunderschön. Und mit Ravnica hast du mich sowieso immer. Ravnica war, dein Bruderkrieg war mein OG. Und ich habe alle Büchergänge gelesen, aber Ravnica hatte mich richtig bei den Eiern. Weil ich finde, Ravnica, also ich finde, viele Magic-Bücher sind auch einfach wirklich gute Bücher und nicht nur gute Magic-Bücher. Und Ravnica war ein unfassbar gutes Buch. Die Geschichte war einfach brutal geil erzählt. Und da war ich tatsächlich besonders anfällig, als dann die ersten Karten aus Ravnica diese alternativen Skins hatten. Ich so, lass mein Zardeck in Ruhe, lass.
Ich mag einfach auch die Welt von Ravnica von ihrer, vom Visuellen, weißt du, diese gotischen Häuserschluchten, wo dann die Wasserfälle runtergehen und die Gilde von Celestia, die eben dann über den Dächern ihre Wälder aufbauen. Es ist einfach alles so stimmig designt.
Ja.
Und ich glaube halt, dass Wizards of the Coast ist ein Grund für diese Fortnite-Fizierung ist, dass es fühlt sich so an, als wüssten die aktuell nicht mehr, was die mit ihren eigenen Universen machen sollen. Die hatten ja irgendwann, ging ja diese große Geschichte zu Ende, so das Endgame von Magic mit War of the Sparks. Und seitdem ist das Gefühl, da weiß man nicht mehr, was die so wirklich mit den eigenen Geschichten machen sollten. Weil es kamen ganz viele Sets raus, die waren, also Fans nennen sie bösartig die Hut-Sets, weil es sind einfach nur Sets, bei denen ziehen sich bekannte Charaktere dann irgendwelche Hüte an und dann sind sie Teil dieser Welt. Wie zum Beispiel, es gab ein Wilder Westen-Set, da hatten alle Wild-West-Hüte auf. Dann gab es das Detektiv-Set, da hatten alle diese Detektivhüte auf. Mhm. Also, dann gab es neulich Mario Kart im Endeffekt, wo aus mehreren Welten die Leute aus so einer Rennstrecke fahren. Und das Problem ist halt auch, damals, wie du gesagt hast und ich, gab es eben Set-Blöcke, die über mehrere Sets, meistens drei, eine Geschichte von einer Welt erzählt haben. Klar, das war zeitaufwendig, das ging halt dann meistens über ein Dreivierteljahr, dass diese Geschichte erzählt wird. Und das haben sie ja verworfen. Das heißt, wenn jetzt ein Set erscheint wie Lorwyn Eclipsed, sind sie gezwungen, die Geschichte von Lorwyn Eclipsed innerhalb von einem Set zu erzählen. Weil sie haben nicht mehr den Raum. Weil wir brauchen ja danach auch sofort das nächste Set. Weil es ist das nächste Ding. Früher kamen im Jahr, glaube ich, so 4, 5 Sets raus. Es kommen 7 Sets raus im nächsten Jahr.
Ja.
Jetzt gerade werden 3 Sets gleichzeitig vorgestellt, wo neue Karten vorgestellt werden. Avatar, was jetzt erscheint, Turtles, was im März erscheint, und Lorwyn, was im Januar erscheint. All das wird gerade schon, ich werde bombardiert. Wenn ich da on top bleiben möchte, ja, es ist so viel Input, es ist so viel, was erscheint, man kommt gar nicht hinterher. Und auch dann, ja, dann ignoriere halt manche Sets und kaufe sie nicht. Aber wenn ich das Hobby möchte, was ist denn das für ein Argument? Weißt, also, sorry, ich gerne auch wissen möchte, was denn erscheint, was ich kaufen könnte. Was ist, also, ganz, ganz komische Sache.
Das ist ja halt wie bei Videospielen immer dieses, ja, dann kaufst du auch nicht. Ja, danke, das ist natürlich genau die Lösung.
Ja, genau, wenn
das schon das ein Ziel ist. Das ist ein unfassbar schlechtes Argument gewesen.
Ja, aber weißt du, weil du auch immer davon sprichst, wie die Immersion gebrochen wird, natürlich ist es ein Fakt. Weißt du, was für mich bei den Universe Beyond Karten das Schlimmste ist, wenn es darum geht? Es ist nicht mal sowas wie SpongeBob. Das auch. Also SpongeBob ist, wenn es Karten sind, die dann echte, existierende Menschen drauf haben.
Ja.
Zum Beispiel, dass die Doctor Who-Karten kamen, wo halt dann logischerweise jeder Doktor von seinem, das Abbild von dem entsprechenden Schauspieler ist. Ja. Und wenn jetzt Star Trek kommt, dann hast du halt dann hier Picard und Co. als Karte, die halt dann wahrscheinlich die Likeness von den echten Menschen haben. Und das war noch der große Vorteil von dem Herr der Ringe-Set, dass es nicht Darstellungen von dem Peter Jackson Herr der Ringe waren, sondern wirklich neue Designs. Und darum ist es auch so absurd, also wir wussten es nicht, aber es kommt eben, oder es kam oder kommt noch, ein Secret Lair Set aus 5 Karten, die zeigen Dwight aus der Serie The Office. Das ist einfach 5 Karten mit diesem Charakter aus The Office.
Echt?
Ja.
Das geht gar nicht.
Ja, es ist halt, es sind auch Reskins, zum Beispiel, wahrscheinlich kennst du eine sehr ikonische weiße Karte, Swords to Plowshares.
Natürlich.
Die eine Kreatur ins Exil schickt und da siehst du halt dann Dwight mit halb Oberkörper frei auf einem rote Beetefeld stehen mit seiner Harke und ja, das und das ist halt so und ich
ja, das
ich,
originale Design hatte eine Figur mit einer Harke, ja.
Ja, und wie gesagt, ich bin da wirklich nicht so, dass ich alles davon verdamme, ja. Es gibt auch wirklich schöne Designs, ja, auch die zum Beispiel weit genug von Magic weg sind, aber trotzdem funktionieren. Es gab zum Beispiel mal ein Secret Lair mit Hatsune Miku Karten, diese Vocaloid Digital Artist.
Ja, stimmt.
Und da gibt es eine Karte, die heißt Swansong, Schwanengesang, und die sieht einfach so schön aus in deren Version, dass es auch theoretisch in der Welt von Kamigawa spielen könnte, dieser Japan-Welt von Magic. Also ich finde, das kann man schon gut machen. Und mein Hauptproblem auch ist, dass mittlerweile eben dadurch die Produktqualität auch sehr, sehr leidet. Ah, Assassin's Creed gab es auch noch zum Beispiel zwischendrin als Miniset und so Zeug. Und auch Assassin's Creed kann ich noch, wenn es in der Spielwelt von Assassin's Creed ist, noch sehen. Ja? Aber wenn du halt dann die Realaspekte von da mit reinbekommst, egal. Zum Beispiel, pass auf, wenn ich über Designs rede. Mein Lieblingsbeispiel aus diesem Spider-Man-Set ist Spider UK. Ich habe keine Ahnung, was Spider UK ist, aber es ist ein Spider-Man in UK. Ja? Das ist ein Spider-Man. Und man erwartet halt, dass eine Spider-Man-Figur irgendwas tut, was halt Spider-Man machen. Manche von denen haben die Fähigkeit zu fliegen, was ja Sinn ergibt, weil sie schwingen sich durch die Gegend zum Beispiel, ja. Dieser Spider-Man sagt, dass am Ende von meinem Zug, wenn zwei oder mehr Kreaturen aufs Spielfeld gekommen sind bei mir, darf ich eine Karte ziehen und Leben bekommen. Ich wüsste nicht mal, also warum, wie hängt das mit diesem Charakter zusammen? Warum bekomme ich Karten, wenn Dudes erscheinen? Weißt du, was hat das mit Spider-Man zu tun? Und so Zeug halt. Also, es ist so lazy.
Und ja, dann bin ich absolut bei dir.
Habe ich dir, wie gesagt, also viele, und das ist was eben viele Content-Creator gerade sagen. Sie haben immer gesagt, das ist was mir nicht taugt, aber es gibt Leute, denen taugt, also ist fair. Ich muss auch als Journalist neutral sein.
Ja.
Und das Spider-Man-Set war das erste, das auch von vielen Kanälen, Podcasts stark kritisiert wurde, aufgrund von der schlechten. War einfach, dass man selbst, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere jetzt, dass es Spider-Man ist, dass die Karten einfach halt keinen Flavor in sich haben. Und tatsächlich ist dieses Set gecrashed aktuell. Wie viele von die, also dieses Final Fantasy Set wurde richtig teuer. Es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur normale Booster, die man halt dann zum Spielen benutzen kann, sondern spezielle Sammelbooster, wo halt dann ganz besonders teure Artworks drin sind und so. Und diese Sammelbooster kosten teilweise, da kosten die Displays bei Final Fantasy ein Taui mittlerweile. Ja, ja. Und bei Spider-Man haben halt auch viel drauf spekuliert. Dann war der Preis von diesen Displays bei, so also ein Display ist eine Box aus mehreren Packs für euch. Und da waren diese Preise teilweise bei 700-800 Euro, und die sind halt dann zum Nach-Release gedroppt wie blöd, weil halt Leute gemerkt haben, es ist einfach halt eine Bubble, auch ein bisschen. Und jetzt kam eine Umfrage von Wizards of the Coast zu diesem Set, was sie ja oft machen, wenn ein neues Produkt release, machen sie Umfragen auf Social Media und so. Und eine Frage war, wie war deine Einschätzung davon, wie Content Creator dieses Set dargestellt haben? So von wegen auf von so sehr negativ oder positiv, ja? Und die Folgefrage war, welche Content Creator schaust du denn? So im Sinn von, sag uns doch mal bitte, wer hier deine Meinung schlecht geredet hat. Und das ist halt, also das kann man so natürlich auch nur so auslegen, aber es ist schon, die Fragen zum ersten Mal gezielt nach den Namen der Creator, die man dann geschaut hat, die einem die Meinung gebildet haben. Und ich finde, es schiebt so ein bisschen sie realisieren nicht, dass sie halt da Fehler machen, beziehungsweise die Frage ist auch mal, wie viel davon kommt wirklich von Wizards of the Coast und wie viel von der Parent Company Hasbro, also Magic und Dungeons and Dragons, Wizards of the Coast gehören Hasbro, die haben ja auch zum Beispiel mit Monopoly und so weiter. Und ich glaube halt, dass Hasbro da starken Finger drauf hat von, wir müssen Geld verdienen, weil es wurde jetzt bekannt durch Financial Reportings, weil die müssen ja deklären, alles was sie machen. Mittlerweile macht Wizards of the Coast 85% plus von den Einnahmen von Hasbro aus. Ja. Es gab Abschnitte, da hat Wizards of the Coast 100% plus vom Gewinn ausgemacht. Das heißt, es hat so viel eingenommen, dass es die Verluste von anderen Sachen wie Monopoly etc. ausgeglichen hat. Krass. Und natürlich, wenn die Shareholder da sehen, wie viel Geld, wie ein Produkt ausverkauft wird, wo halt Spider-Man draufsteht oder Final Fantasy draufsteht, dann und ein Produkt, wo nicht eine Marke drauf ist, weniger schlecht über den Ladentisch geht, klar sagen die dann mehr davon, weil wir wollen Geld verdienen.
Ja, das ist immer das Ding. Ich Ich versuche ja auch bei sowas immer fair zu sein. Deshalb sage ich ja extra, ich weiß nicht, du hast da mehr Einblick, wie du der allgemeine Tenor hast. Wie gesagt, ich habe auch Leute getroffen, die Herr der Ringe und sowas cool fanden, nur bei Spider-Man sind gefühlt irgendwie alle raus. Aber mir ist immer bewusst, dass ich ja in dem Fall nur meine Meinung vertrete. Und ich bin auch immer, wenn die Firma dadurch wächst, wenn die Firma dadurch so viele neue Fans bekommt und Magic wächst im Gesamten und es ist gut für Magic, dann sage ich, okay, dann habe ich halt Pech gehabt, dann stehe ich halt hinten dran. Dann ist es sehr schade für mich. Genauso wie ich auch immer fair sage, ich verstehe Nintendo, dass kein neues F-Zero kommt. Ich sage mal, sie könnten es vielleicht outsourcen, jemand anderem geben und würden damit bestimmt Gewinn fahren und die Leute glücklich machen, aber ich verstehe, dass sie die Marke nicht anrühren bei den schlechten Verkäufen, die ja. F-Zero halt so gemacht hat. Deshalb, mein Herz blutet, aber ich verstehe objektiv gesehen komplett, dass es für sie einfach nicht interessant ist, F-Zero wieder anzufassen. Und das muss man trennen. Die persönlichen Wünsche, die persönlichen Vorlieben und eventuell, das ist ja ähnlich wie mit meinem Kanal. So, die Hardcore-Fans, die mich seit vielen Jahren schauen, die wollen halt am liebsten, dass ich halt nur Wohlfühl-Content mache, nur Nostalgie, nur Retro, halt die ganzen Sachen. Und die stört es halt immer so ein bisschen, wenn ich halt mal zum Beispiel ein Talk-Video mache zur Switch 2, ein bisschen provoziere. Aber damit mache ich halt einfach 10-mal so viel Aufrufe wie mit meinen anderen alten Videos zu alten Retro-Games. Und das ist halt immer so das Ding. Will man dann vielleicht einfach, okay, dieses Video war nichts für mich, aber ich weiß, es ist zum Guten des Kanals von Gute Laune Typ. Er wächst dadurch. Dann sollte man es vielleicht dulden und man bekommt ja trotzdem immer noch den alten guten Content. Und das ist halt auch so ähnlich, ne?
Ja, also weil du auch nochmal angesprochen hast mit dem, wie der Konsens ist. Also in der einen Commander-Gruppe, in der ich spiele, da sind immer so zwischen 8 und 14 Leute da. Und ich würde sagen, das ist so 50-50. Generell würde ich sagen, umso integrierter man in Magic ist als Franchise und umso älter man, umso mehr Erfahrung man hat mit dem normalen, Anführungszeichen, Magic, umso mehr ist man dem abgeneigt. Aber wir haben auch Leute in der Gruppe, die sagen, geil, Spider-Man, da sind sie jetzt voll Hype auf Avatar und da sind sie voll Hype auf Turtles und zum Beispiel Lorwyn juckt sie gar nicht, zum Beispiel.
Ja.
Also ich würde sagen, obwohl, sag mal, es ist 40-60, von 40 sind total pro und ich kenne aber fast niemand, der so ein Mittelding ist. Und wo sagt, also der sagt so, ja, es ist mir, passt mir alles. Aber wir haben Leute, die sagen, ich werde eher würde ich dann eine Karte nicht spielen, bevor ich eine Spider-Man-Karte in mein Deck packe. Und bei mir zum Beispiel ist es auch so, es gibt eine Karte aus dem Spider-Man-Set, die würde in einem Deck sehr gut funktionieren. Das ist so eine grüne Karte, eine Verzauberung, die mir andere Viecher dann herbeschwört im Endeffekt. Und das ist halt eine Spider-Man-Karte. Aber das Ding ist, und das ist das nächste Ding, das einhergeht mit dem Problem, sobald du andere Lizenzen in deine eigene IP reinholst. Und zwar ist es eben die Lizenzierung. Marvel ist dafür bekannt, dass sie bei digitalen Lizenzen sehr picky sind. Das war das Problem zum Beispiel ganz oft schon bei Marvel vs. Capcom, dass die Fighting im Reihe immer wieder von den digitalen Ladeflächen verschwunden sind, weil eben Capcom die digitale Lizenz für Marvel-Charaktere verloren hat. Und als jetzt Wizards für Magic das Spider-Man-Set mit Marvel lizenziert hat, haben sie sich nicht die Lizenz für die digitale Repräsentierung von den Marvel-Charakteren geholt. Das Problem davon ist, dass Magic mittlerweile einen riesengroßen Online-Client hat mit dem Namen Magic Arena. Und was macht man jetzt da? Weil Spider-Man ist ein Set, das im Standard, wie gesagt, gespielt wird. Hauptturnierformat, aber man kann es online theoretisch nicht spielen. Also mussten sie dieses Set komplett nochmal bauen, mit In-Universe-Charakteren, mit komplett anderem Artwork und anderen Kartennamen. Das heißt, von diesem Set Spider-Man existiert eine Print-Version, die in Standard gespielt wird, und eine mechanisch identische Version mit dem Namen Through the Omen Path, was nur digital gespielt werden kann. Und ich habe mir jetzt halt für mein Deck mir eine Proxy machen lassen von der Omen Path-Version, damit ich halt nicht die Spider-Man-Karte spielen muss. Aber wie bekloppt ist es denn, dass wenn ich jetzt zum Beispiel online spiele, und dann sage ich, ich möchte jetzt ein Papierturnier spielen, dass ich dann das Set vom Namen her neu lernen muss, weil die Karten anders heißen, anders aussehen, weil die Rechte nicht da sind, die Karten digital zu machen.
Ja. Oh Mann. Ja. Ach Mann, es ist irgendwie komisch.
noch was. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass wenn dass Karten teurer werden, wenn sie nicht öfter gedruckt werden. Weil sie halt, das eine Karte aus dem Herr der Ringe-Set, die sehr teuer wurde, ist der eine Ring, weil das einfach eine Karte ist, die super stark ist und weil sie ein Artefakt ist, was keine Farbe hat, kann sie in jedem Deck im Grunde gespielt werden. Das heißt, jedes Commander-Deck möchte im Grunde diesen einen Ring spielen.
Ja.
Aber, und wenn halt normale Karten früher beliebt waren, Leute wollten sie haben, dann hat Magic gesagt, okay, wir bauen diese Karte irgendwie in ein anderes Set ein, ja, weil zum Beispiel sowas wie gesagt, dann geht man halt zurück in die Welt von Dominaria oder geht zurück in die Welt von Phyrexia und kann dann diese Karten erneut drucken. Und, aber, da, wenn das eben der eine Ring ist oder es ist Gandalf, dann kann ich Gandalf nicht einfach in jedem anderen Set drucken, weil es ist einfach Gandalf, er gehört zu Herr der Ringe.
Ja, ja, ja.
Und jetzt machen sie eben das Hobbit-Set und jetzt hoffen alle, hoffentlich drucken sie halt die Killer-Karten aus dem Herr-der-Ringe-Set nochmal. Aber wenn es eben eine andere Lizenz ist, ja, wenn ich jetzt dann irgendwie bei Star Trek, dann will ich die Voyager spielen oder ich muss die Voyager spielen, weil sie mega stark in Modern ist, muss ich dann warten, bis irgendwann wieder ein Star Trek-Set kommt und die Lizenz gekauft wird oder was. Weil, ja, und dadurch wird einfach das Hobby teurer. Und das verstehe ich halt beim besten Willen nicht. Allgemein, jedes Set, wo eine Lizenz draufhängt, kostet im Laden mehr als ein nicht lizenziertes Set. Logischerweise, weil die Lizenzkosten werden natürlich an den Kunden weitergegeben.
Ja,
das heißt,
das
macht das Hobby auch noch teurer.
Ja, aber vielleicht kann man das ja dann mit dem eigenen Trick lösen. Vielleicht kann man dann ja irgendwann sagen, man druckt nicht Gandalf neu, aber man druckt dann jetzt Master Splinter. Weißt du, was ich meine? Aber der ist dann identisch zu Gandalf.
Aber das Problem ist aber dann, wenn Gandalf eine krass starke Karte ist, ja, und du druckst Master Splinter mit demselben Effekt, dann hast du 8 Kopien von der Karte, die du im Deck spielen kannst.
Oh.
Weil es ja zwei verschiedene Karten dann sind.
Ja. Okay, aber vielleicht kann man das auf lange Sicht mit so einer Art Legendenregel setzen, dass man, du hast ja gesagt, die haben so einen Unternamen. Dass man halt sagt, das ist Gandalf, hat aber Untername so und Master Splinter bekommt denselben Unternamen.
Ja, ja, aber dann wäre das in der jetzigen Welt, wie es jetzt ist, angenommen, sie drucken jetzt, nehmen wir den einen Ring als Beispiel, okay?
Ja.
Der eine Ring und dann kommt irgendwie Donatellos Computer und drunter steht der eine Ring. Das ist ja noch bescheuerter.
Also, es ist bescheuert, aber so könnte man es vielleicht mechanisch. Aber dann kann man vielleicht andere Ringe. Sagen wir mal, es kommt Dark Souls und dann kommt halt Havels Ring. Und dann drunter steht aber identisch zu der eine Ring. Oder man, vielleicht kann man das so lösen, weißt du?
Also es ist auf jeden Fall. Ich sehe langsam die Vorteile nicht mehr, abseits von Hurra, wir verdienen mehr Geld.
Ja, ich wollte ja nur schwichten.
Ich verstehe es vollkommen. Ich verstehe es ja auch, man muss ja auch die Seite sehen. Und ich verstehe auch vollkommen diesen Aspekt von, wir holen neue Leute rein. Aber ich hasse es dann, wenn man mir sagt, hey, du bist doch auch Fan von XY, du musst es lieben. Weil ich bin mit Turtles aufgewachsen. Die Turtles waren neben Saber Rider das meiner Kindheit. Ja, das habe ich geliebt. Ich habe so viel Turtles-Zeug gehabt. Ich habe jetzt hier auf meinem Schreibtisch 2 Turtles-Figuren stehen. Aber ich brauche Turtles nicht in meinem Magic the Gathering.
Ich hab direkt einen Ohrwurm, ey. Can you feel the thunder inside? Saber Rider.
Ich würde mir auch die Saber Rider Karten nicht kaufen, ne?
Nee.
Okay.
Ja.
Ich mache mal ungern Jokes, ja. Ich sag immer so, was wäre das Universe Beyond Set, das dazu führt, dass ich das Spiel, dass ich aufhöre, Magic zu spielen, ja? Weil ich weiß genau, ab dem Moment, wo ich das sage, dann manifestiere ich irgendwo in der Zukunft dieses Set, weißt? Irgendwie, das dann kommt dann irgendwie so Secret Lair Markus Söder oder wieso, keine Ahnung.
Das AfD-Set.
Ja, keine Ahnung, also was? Oh mein Gott, ja.
Markus Söder. Donald Trump.
Oh ja, genau, es ist einfach so Secret Lair Faschismus Edition oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, das ist halt, pass auf, das Ding ist, um vielleicht am Ende nochmal die Wogen zu glätten. Ich meine, ich finde ja viele dieser Gedanken an sich witzig. Ich finde es nur dann problematisch, wenn es halt ins Hauptgame eingreift. So, es gab zum Beispiel vor vielen, 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 vielen Jahren gab es ein Funset zu My Little Pony. Und diese My Little Pony Karten sind unfassbar geil. Die sind so cool designt. Die sind wirklich mechanisch komplett geil geschrieben. Das sind wirklich coole Spielkarten, die du auch im Commander mal austesten könntest. Diese My Little Pony Karten sind richtig cool. Aber es sind Fun-Karten, die man aber spielen kann, wenn man möchte. Die kann man halt dann einfach normal besorgen. Die sind aber teuer. Und das war witzig, das war lustig und ich will, sagen wir mal, sie machen ein WWE-Set, wo die Wrestler jetzt Magic-Karten bekommen. Fände ich witzig, aber es soll nicht die normalen Sets sein, die anstelle der normalen Sets rauskommen. Oder halt diese alternativen Artworks, sodass ich dann auf einmal, wenn ich gegen Leute spiele, gegen The Rock kämpfe und nicht mehr gegen wer auch immer.
Aber ja. diese My Little Pony Karten oder zum Beispiel auch damals Transformer Karten oder so, haben existiert, ja. Und wie du sagst, die waren Fun-Karten, die waren auch solche markiert. Die hatten ja dann, anstatt einem normalen Kartenrand, hatten die so einen silbernen Kartenrand.
Ja.
Weil Magic hat ja an sich schon damals Fun-Sets rausgebracht, mit denen sie sich auf die Schippe genommen haben. Das waren die Unsets, also Unglued, Unstable, etc. Und diese, sie haben gesagt, diese Karten mit silbernem Rand sind generell von jeglichem Turnierspiel ausgeschlossen.
Ja.
Und theoretisch auch im Commander nicht erlaubt, außer man sagt durch, hey, wäre es cool, wenn mein Commander Pinkie Pie ist. Und das waren halt dann mal Giveaways eben bei irgendwelchen Conventions zum Beispiel, als Gag, weißt, mal. Also jetzt ist es aber halt so, ich kann jetzt wahrscheinlich hier, ich gehe jetzt live auf Secret Lair. Pass auf, ja genau. Jetzt kommt die neue Secret Lair. Die Seite ist auch gerade down, weil es wird jetzt gerade vorbereitet für den Verkauf von, pass auf, Uncharted, The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima und Horizon.
Ja.
Und das Nächste, wenn ich das jetzt kaufen wollen würde, müsste ich jetzt die Seite spammen. Mit F5, hoffen, dass ich in diese Warteschlange komme, dann das hoffentlich abschicken kann, die Bestellung, und bekomme. Danach gibt es nie wieder. Das heißt, es wird auch diese FOMO von den Leuten wird so hart ausgenutzt. Ganz, ganz früher war es bei Secret Lair so, sie haben das online gestellt, dann durften Leute es bestellen, dann wurde irgendwann ein Deckel drauf gemacht und all die bestellt haben in dieser Woche zum Beispiel, die wurden dann gedruckt und keine weiteren. Das heißt, es war Print on Demand. Und jetzt ist es so, sie machen halt x Stück und wenn die weg sind, sind sie weg und wer zu spät kommt, ja, scheiße. Und das finde ich so schrecklich, so die FOMO von den Leuten so als Waffe zu nutzen für den finanziellen Gain, weißt?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt bei Magic durch das nächste Jahr kommen mit Star Trek, noch mehr Marvel, Turtles und so weiter und vielleicht ist es ja so wie bei Spider-Man, dass die Resonanz von Spielern und Spielerinnen so schlecht ist, dass danach vielleicht wieder so ein bisschen der Weg zu dem zurückgefunden wird, was Magic eigentlich mal ausgemacht hat, nämlich die eigenen schönen Welten, die eigene Geschichte, die eigenen Charaktere, ohne sich zu sehr darauf zu stützen. Aber ja, wie ihr seht, wir sind beide keine Fans. Ihr könnt es aber gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir haben mittlerweile ja auch den Podcast auf YouTube unter nerdpodcast-de und wir sind auf eure Meinung gespannt. Wie gesagt, ich verdamme niemanden, der spielen möchte. Das ist einfach nur meine Ansicht und wo meine Probleme mit dem ganzen Konstrukt liegen. Aber hey, wir hören gern uns eure Meinung an oder auch wenn ihr es nicht mögt, was euch denn stört, wenn ihr es cool findet, sagt mir, hey, ich bin wegen Spider-Man zu Magic gekommen und finde es super geiles Spiel, dann all power to you. Und ja, lasst ruhig einen Kommentar da. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, ein paar Euronen da lassen. Denn ohne euch geht das Ganze nicht. Wir sind ein Community-Funded Podcast. Wir haben sowohl einen Steady als auch einen Patreon-Account. Die findet ihr beide unter nerdpodcast.de. Und all diese Leute, die hier regelmäßig Geld geben, die ermöglichen es, dass wir für euch auch kostenlosen Content machen können. Also vielen Dank an jeden, der uns unterstützt. Und wie immer gibt es einen speziellen Shoutout für all unsere Unterstützer ab 10 Euro. Das wären Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serjoga L, Michael Bormann, Nightbert, Miam 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 Miam, Ape Fiction, Sashi1987, Rocco Extreme, Kano, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player N64 Gamer X2, Peter Beukmann, Kefka, Axel Swiss, Seventendo seit dem 9.11.2024. Ich weiß nicht, ob das sozusagen, ob er einfach nicht in dieser Liste war und darum hier ein etwas trauriger Smile dahinter steht und Patrick einfach verkackt hat. Dann haben wir neu dabei Kevin F. und noch den Kevin Ecker und bei den 15-Euro-Supportern Janis Just und Pitchen. Vielen Dank für euren fortlaufenden Support.
Vielen Dank.
Genau, und wenn ihr den Tim abseits von hier hören wollt, dann findet ihr ihn auf YouTube und auf Twitch unter Gute-Laune-Typ oder der Gute-Laune-Typ? Nee, Gute-Laune-Typ, ne?
Gute-Laune-Typ einfach.
Jo. Genau. Ich weiß es immer nie, ob da noch ein der davor geht oder nicht. Und dann, Und ansonsten hört ihr uns auch bei kommenden Folgen im Nerd-Podcast, unter anderem im kostenlosen Feed, wo der Tim gerne mal beim Roundup dem Patrick zur Seite steht und mich hört ihr bei Herzteile unserer Show über das, was wir aktuell so spielen. Und ja, dann würde ich sagen, finden wir hier so langsam ein Ende. War auch ganz spannend, mal, wie gesagt, von dir zu hören, weil das war ein ganz anderer Ansatz von mir, der sehr vom Spielerischen kommt und du bist so ein bisschen der Lore-Nerd bei Magic. Also sehr spannend, aber glaubt, dann ist es recht, wie ich mir denke, erst recht ein bisschen Schlag ins Gesicht, wenn man dann so an der Lore auch hängt und die so liebt und die einfach halt nicht weitergeführt wird zugunsten von einfach Pop-Culture-References.
Ja, ich meine, es kann sein, dass sie, noch als letzten Take, es kann sein, dass sie wirklich, wie du schon sagtest, nicht mehr ganz wissen, wie. Denn es gab ja auch schon, als das Phyrexia-Set kam, 23, da hat man auch schon gemerkt, dass sie da sehr wischig drüber geschrieben haben und auch Fehler mit eingebaut haben, die... Ich habe Bruderkrieg ja gelesen, mehrfach, und da sind mir schon direkt, ich bin jetzt nicht der übelste Experte, der das Buch auswendig kann, aber mir sind schon Unstimmigkeiten aufgefallen, wo ich mir dachte, warte mal, das war doch anders, hab dann nachgeforscht und ja, da, ich gebe ein Beispiel, da wurde halt gesagt, ja, er war 2 Jahre in der Lehre, aber tatsächlich waren es 200 Jahre, weil sie halt in einem Raum von Zeit und Geist waren, wie man quasi ihn kennt. Und da wurde halt gesagt, ja, in nur 2 Jahren hat er das. Ich so, nein, das waren 200 Jahre. Also solche kleinen Dinge. Und da merkt man einfach, dass wahrscheinlich die Leute, die damals die Geschichten geschrieben haben, nicht mehr so ganz dabei sind und dass die neuen, wie du schon sagst, vielleicht gar nicht mehr genau wissen, wie sie jetzt das Ganze so fortführen sollen. Und dann, ja. Oder ist das einfach der große Heilsbringer für Magic? Na, das wird jetzt alles so populär und Magic wird so viel größer und vielleicht bekomme ich dann sogar mehr alte, coole Sachen, weil sie mehr Geld haben und mehr machen können. Man weiß es nicht, ne?
Also eins der Set nächstes Jahr wird Reality Fracture und das soll den weiteren Verlauf von Magic anscheinend symbolisieren. Das heißt, da wartet man natürlich jetzt ein bisschen ehrfürchtig drauf, aber mal schauen, das wird dann im Herbst passieren nächstes Jahr, Reality Fracture, mal gucken, was das mit uns macht.
Ja, ich habe auch schon gelesen, bin auch gespannt, ja.
Gut, dann verabschieden wir uns von euch, vielen Dank fürs Zuhören, von unseren etwas unkontrollierten Anfangs Magic Rant. aber wir haben es doch gut ins Thema reingeschafft und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag, Woche und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao.